Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ich finde es immer wieder krass, wie schnell unsere Themen vom Sonntag so in die Tiefe gehen, dass die Moderatoren es gar nicht merken. Sie will ganz simpel und einfach an mich weitergeben. Ja, 100% simpel, genau. Einfach. Das ist das Thema von heute. Sabi hat es schon voll intus und ich versuche euch nachher irgendwie zu erklären, was das jetzt damit auf sich hat. Einsteigen möchte ich mit einer Stelle, mit einem Wort aus dem Kolosserbrief. Es steht in Kolosser 2. Dort heißt es, Gott möge euch Mut und Kraft geben und euch in der Liebe Christi zusammenhalten. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ja, Jesus, und genau um das geht es, um dieses Geheimnis, das du eigentlich bist und das Geheimnis, dass du lüften möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt diese Zeit gebrauchen wirst, dass du mit uns reden wirst, dass du unser Herz verändern willst. Jesus, und dass du wirklich dieses Geheimnis lüften wirst, dass wir dir mehr und mehr begegnen und dich entdecken. Vielen Dank dafür. Amen. Kolosse, diese Stadt in der heutigen Türkei, ja, es war eine kleine Gemeinde, sie war noch nicht allzu lang unterwegs und man muss sich vorstellen, das waren so in etwa 60 bis 80 Leute. Ganz grob, so ein klein bisschen weniger als jetzt so ein Block hier. So müsst ihr es euch in etwa vorstellen. Das war die ganze Gemeinde in Kolosse, an die sich dieser Brief richtet. Und bei dieser Anzahl von 60 bis 80 Leuten gab es gewaltige Spannungen. Es gab theologische Spannungen. Die Leute waren unterschiedlicher Meinung, es gab verschiedene Strömungen, Richtungen, wie sie theologisch unterwegs waren. Und Paulus greift in Kolosserbrief diese Strömungen auf. Er nennt sie, aber nicht so, dass er sie jetzt einfach nur beschreibt, sondern er gibt jeweils zu jeder Strömung eine Antwort und einen Hinweis, wie man damit umgehen soll. Da wäre zunächst mal die Scheintheologie. In Kolosser 2, Vers 4 sagt Paulus, ich sage das, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte auf einen falschen Weg bringen lasst. Was ist eine Scheintheologie? Wohlklingende Worte, die an der Wahrheit vorbeischrammen. Da war zum Beispiel, gab es die Theologie, diese Allversöhnungstheologie. Wohlklingende Worte. Sie sagen, hey, wenn dieser Gott so liebevoll ist, wenn er so voller Liebe für seine Schöpfung ist, wenn er alles, was er geschaffen hat, wirklich so sehr liebt, dann kann das doch nicht sein, dass da irgendwas verloren gehen wird. Es kann doch nicht sein, dass er so sehr liebt und dann lässt er Menschen in Ewigkeit in die Hölle. Überhaupt, die Hölle, gibt es die überhaupt? Oder ist es nicht einfach nur ein Symbol, das benutzt wird? Jesus, der einzige Weg, ist es nicht vielmehr eine Möglichkeit von vielen? Wohlklingende Worte, die aber zu einem falschen Ziel führen. Eine Scheintheologie. Und Paulus sagt, hey, lasst euch davon nicht abbringen. Sie führen auf den falschen Weg. Die zweite Strömung, die es gab, das war die religiöse Theologie. Religiöse Theologie meint, es gibt Gesetze, Vorschriften, die hast du einzuhalten. Und wenn du das tust, wenn du das perfekt machst, wenn du es richtig machst, dann bist du im Himmel, dann geht es dir gut, dann ist alles prima. Aber du musst diese Gesetze einhalten. Und Paulus gibt uns so einen kleinen Blick, um was es ihm dort ging, in Kolosser 2,16. Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Also wir merken schon, da klingt so ein bisschen raus, was für Gesetze und so da gemeint waren, was in dieser religiösen Richtung so ganz, ganz wichtig geworden ist. Das Problem der religiösen Theologie ist es ja nicht, dass die Gesetze grundsätzlich mal gut für uns wären. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn du behauptest, dass nur dann, wenn du die Gesetze einhältst, auch quasi dein Seelenheil kommt, dann entsteht ein Megadruck. Dann wird es gesetzlich und dann kannst du auch ganz schnell den anderen beobachten, aburteilen, verurteilen und kannst sagen, hey, du machst das richtig, du machst das falsch und dann wird alles unheimlich eng. Leben geht verloren und das Spaß so oder so. Die dritte Richtung ist die esoterische Theologie. Lasst euch das Heil von niemand absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Da gab es Leute, die hatten Engelserfahrungen gemacht. Grundsätzlich mal ist das kein Humbug, das erzählt die Bibel an vielen Stellen, dass Gott Engel hat und auch, dass es Begegnungen zwischen Mensch und Engeln gibt. Das Problem war, dass diese Menschen angefangen haben, die Engel anzubeten. Über die Engel hinaus ging es um übersinnliche Erfahrungen, übersinnliches Wirken. Für diese Leute war diese übersinnliche Erfahrung auf einmal das Wichtigste. Es war viel wichtiger, übernatürlich Gott zu erleben, als Jesus Christus ins Zentrum zu rücken. Die vierte Richtung, die liberale Theologie. Und da wird Paulus ziemlich deutlich. Er sagt, also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend sind. Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit, von ausschweifendem Leben, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Dort in Kolosse gab es eine theologische Richtung, die war so liberal, die hat gesagt, hey, im Grunde genommen ist es egal, was du machst, es muss für dich stimmen. Also Moral ist egal, solange es für dich passt. Jetzt ist es so eine Sache. Ich meine, diese vier Richtungen, die gab es natürlich nur in Kolosse. Ja, also wir haben da heute ja nichts mehr mit zu tun. Für uns ist das brutalst weit weg. Nein, Spaß. Ich glaube, jeder kann irgendwie für sich ausmachen, ob er da irgendwie auch schon mal Kontakt mit hatte oder ob das vielleicht sogar etwas ist, was auch uns im ICF Reutlingen an manchen Stellen begegnet. Kennzeichnend war, dass in Kolosse damals die Vertreter der Strömungen, und wenn ich von Strömung rede, ihr müsst immer im Kopf haben, diese 60, 80 Leute, das waren nicht viele, aber da sind Vertreter aufgestanden und die haben wirklich gekämpft um ihre Position, um ihre Theologie. Das war nicht einfach so ganz easy, so ein bisschen beim Kaffee sich unterhalten, sondern das war ein ganz massives Beharren auf seiner Theologie. Und mir ist was aufgefallen. Ich habe in den letzten Jahren so viele Gemeinden kennengelernt, Pastoren, Theologiestudenten, einfach ganz viele Kirchen auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Und ich merke, dass das Thema von Kolosse heute noch extrem präsent ist. Es gibt wahnsinnig viele theologische Diskussionen. Menschen, die sagen, das ist meine Richtung, die ist so oder so die einzig wahre. Und dann wird gekämpft um diese Position. Nehmen wir einfach mal die Tauffrage. Ja, da kann man so vehement streiten um das Thema, so lange, bis Leute ihren Job verlieren und wenn sie nicht die richtige Richtung haben und so. Krass, was man da diskutieren kann drum. Und es gibt diese Diskussionen. Bei den Diskussionen, wenn ich genau mal drauf geschaut habe, was da passiert, ist mir was Hochinteressantes aufgefallen. In den Begründungen der jeweiligen Ansichten holen die Leute manchmal elendslang aus. Also eine Sache, ich will gar nicht das Thema jetzt heute diskutieren, sondern nur als Beispiel wirklich bringen. Ja, das Thema, was so mega diskutiert wird in den letzten Monaten, Homosexualität. Und wie steht man dazu? Schaut euch mal an, wo die Leute ihre Begründung für ihre Position herholen. Also wenn du nicht die Übersetzung aus dem Aramäischen ins Hebräische durch einen Griechen, der es aus dem Lateinischen wieder zurückgebracht hat, wenn du die nicht verstanden hast, dann kannst du gar nicht mitreden. dann weißt du überhaupt nicht, um was es geht. Theologische Positionen werden begründet mit Wegen, da kommst du nicht mehr mit. Das ist so weit weg und so kompliziert, ja, da kannst du als einfacher Gläubiger so oder so nicht mithalten. Wenn du nicht mindestens 10 Jahre das studiert hast und dich deinen Doktor geschrieben hast und so, dann hältst du dich am besten ganz raus. Spannend finde ich, was Paulus im Kolosserbrief macht. Er stellt diese ganze Diskussion auf den Kopf. Und so entstand der Titel von heute. 100% einfach. Paulus sagt, hey, um das, was es wirklich geht, Jesus Christus, 100% Jesus, das ist auch eine Theologie, aber die ist einfach. Und er sagt in Kolosser 2, 3, dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Er hat auch eine Theologie, aber das ist die Theologie vom Kreuz. Und die Theologie ist nicht kompliziert. Die ist einfach. Die ist simpel. Aber darin steckt so immens viel. Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben. Das ist die Message. That's it. In Kolosser 2, Vers 9 heißt es, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Hey, und damit macht Paulus was ganz, ganz Spannendes auf. Er sagt, die ganze Bibel, von 1. Mose, Schöpfung der Welt, Sündenfall, bis hin zur Offenbarung, das, was irgendwann kommen wird, diese ganze Bibel dürfen wir auf Jesus gerichtet lesen. Wir dürfen sie in Jesus lesen. Und was ich damit meine, das möchte ich euch an ein paar Beispielen heute aufzeigen. Die Botschaft vom Kreuz, sie ist wirklich simpel. Und das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, die beginnt am Kopf mit der Dornenkrone. So, und was hat jetzt die Dornenkrone mit Reichtum zu tun? Ich habe gesagt, wir dürfen die Bibel auf Jesus hinlesen. Am Anfang der Bibel lesen wir, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, da sagt Gott zu Adam, deiner Frau zuliebe hast du mein Verbot missachtet. Deshalb soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Die Bibel auf Jesus hinlesen. Was hat es mit den Dornen auf sich, die Jesus da wirklich in den Kopf reingedrückt wurden? Die Dornen sind ein Sinnbild. Sie stehen in der Bibel für Armut. Sie stehen dafür, dass du arbeitest und den Ertrag nicht bekommst. Sie sind das Ausbleiben des Ertrages. Sie sind Armut. Und Armut beginnt in deinen Gedanken, am Kopf. Da ist ein Mensch, der hat sich heillos überschuldet. Er steckt ganz tief in Schulden drinnen, er kann sie nicht mehr zurückbezahlen und das Ganze ist passiert, weil er sich vergleicht mit anderen. Das beginnt harmlos. Armut beginnt, indem du anfängst, mehr Geld auszugeben, als du eigentlich hast. Aber das beginnt in ganz kleinen Dingen. Du kannst ein Handy auf Raten kaufen. Du kannst ein Auto auf Leasing kaufen. Du kannst deine Möbel, deine Stereoanlage, du kannst alles irgendwie auf Pump kaufen. Das geht alles. Und jedes Mal hat er ein klein bisschen zu hoch gegriffen. Ein ganz klein bisschen etwas genommen, was eigentlich nicht zu seinem Lebensstil passt. Die Summe dessen hat ihn ganz tief in Schulden gebracht. Warum hat er das gemacht? Weil er mithalten möchte. Weil er sich vergleicht, weil er sagt, das Handy brauche ich auch, das Auto will ich auch. Hey, 60 Zöller Fernsehen in meinen 2 Quadratmeter Wohnung, das muss sein. Und aus dem Vergleichen heraus ist er Step für Step über das hinausgegangen, was er eigentlich kann und sollte. Da herrscht ein Armutsgeist. Du bist nicht zufrieden mit dem, was du hast, und du gibst mehr Geld aus. Armutsgeist trifft nicht nur Menschen, die arm sind, im Sinne von keine Kohle. Ich habe Menschen getroffen, Menschen erlebt, die hatten Kohle wie die Sau. Und die kamen zu mir und haben gesagt, hey, boah, das Auto, das fände ich so geil. Ey, ganz im Ernst, mein Ausbildungschef, der fuhr ein 47er BMW und kam zu mir und sagte, ich würde so gerne eine S-Klasse fahren. Sag ich, ja, und? Wo ist das Problem? Ja, was die Kunden sagen, wenn ich da mit der S-Klasse vorfahre. Sag ich, was? Was die Kunden sagen? Ist das das Problem? Ja, und die Nachbarn und was sie alle so sagen. Das ist Armutsgeist. Der hat das Geld. Armutsgeist ist manchmal extrem stark in unserem Leben. Und die einfache Message vom Kreuz sagt dir, Jesus hat das mitgenommen ans Kreuz. Er hat diesen Armutsgeist, diese Dornenkrone getragen. Er hat sie ans Kreuz getragen. Und wenn du dich da angesprochen fühlst, wenn du sagst, wow, in meinem Leben gibt es auch so Momente. Ich lebe auch über dem, was ich eigentlich könnte. Oder du sagst, wow, ich hab's eigentlich, aber ich lebe es nicht. Dann hat das was mit Armutsgeist zu tun. Und Jesus lädt dich ein und er sagt dir, du hast genug, um nicht zu kurz zu kommen. Du bist beschenkt. Der zweite Punkt, den wir am Kreuz finden, das sind die Wunden von Jesus. Ich muss hier ein bisschen drum herum laufen. Die gehören hierhin. Das Bild, das ihr da seht, das stammt aus dem Film The Passion. Und es kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen zu mir, wow, hey, der Film, der geht gar nicht. Dann sage ich, okay, warum geht der Film nicht? Ich sage, der ist so brutal. Warum muss der so brutal sein? Ja, weil es genau so brutal war. Bevor Jesus ans Kreuz genagelt wurde, wurde er zu 40 Peitschenhieben verurteilt. Hey, und ich hasse diese Darstellungen, wie sie in vielen Kirchen hängen. Dieser blitzblank, saubere, reine Jesus, wie er am Kreuz hängt. Das hat nichts mit dem zu tun, was passiert ist. Wenn die Römer dir 40 Peitschenhiebe verpasst haben, dann sahst du genau so aus. Die Bibel auf Jesus lesen. Im Prophet Jesaja lesen wir, er wurde verachtet und von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war das unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, die Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Hey, und es wird so extrem viel theologisch über Heilung diskutiert. Wann Heilung passiert, ob sie nicht passiert, wenn dann doch, ob du was falsch gemacht hast oder ob Gott was richtig gemacht hat. Und es wird so wahnsinnig viel über das Thema diskutiert. Aber die Message vom Kreuz ist es, hör nicht auf zu glauben, dass Jesus heilen kann. Jesus hat deine Wunden mit ans Kreuz genommen. Heilung ist keine theoretische Diskussion. Ich habe noch niemals erlebt, dass jemand, der eine tödliche Krankheit hatte und das vor Augen hat, zu mir gesagt hat, hey, weißt du, Heilung ist ein echt total cool philosophisches Thema. Wir sollten über Heilung philosophisch mal nachdenken. Nein. Für diese Menschen war Heilung ein Strohhalm, ein Rettungsanker, ein Hoffnungsschimmer. Joni Eriksson ist eine bekannte Künstlerin und Predigerin. Sie sitzt im Rollstuhl drin. Sie betet jeden Tag für Gesundheit. Und sie sagt, hey, ich werde geheilt. Wenn ich hier, dann werde ich in der Ewigkeit gesund sein. Heilung ist eine Tatsache. Jetzt oder in einem Prozess oder in der Ewigkeit. Aber Heilung ist keine theologische Diskussion. Heilung ist eine Tatsache, die Jesus am Kreuz vollbracht hat. Als man Jesus da an das Kreuz gehängt hat, da schlug man ihm durch seine Hände Nägel. Die rechte Hand ist sehr, sehr überdurchschnittlich oft auf dieser Welt die Führungshand. Viele, viele Menschen sind Rechtshänder und haben die rechte Hand als Führungshand. Führung ist in unserem Leben ganz oft blockiert. Es ist etwas Vernageltes. In unserem Leben ist die Führung blockiert, weil Sünde dazwischen steht. Sünde blockiert unser Leben. Und ich finde das etwas Hochspannendes, das mal genauer anzuschauen. Bei der Bekehrung, wenn wir Jesus unser Leben geben, wenn wir sagen, ich nehme das an für mich, in dem Moment vergibt Jesus unsere Schuld. Dein Name steht im Buch des Lebens geschrieben, in Ewigkeit bist du im Himmel. Dennoch erfahren wir das alle, tust du als Christ falsche Dinge. Du tust das Falsche und du wirst blockiert dadurch. Deine Seele, deine Gesundheit, dein Verstand sind wie vernagelt. Und wir denken immer, hey, Vergebung, das ist so eine Sache. Vergebung hat immer mit mir und einem anderen was zu tun. Mit mir und Gott zum Beispiel. Ja, Gott vergibt mir. Oder Vergebung hat mit mir und einem anderen Menschen zu tun. Hey, ich vergebe dir und du vergibst mir und so zwischen uns und so, Deal, ja. Aber ich glaube, eines der spannendsten Dinge am Thema Vergebung ist das, was Vergebung mit dir selber zu tun hat. Wo kommen die Blockaden her? Kannst du dir selber vergeben? Ich rede immer von mir in den Predigten. Ich weiß, euch geht es ganz anders. Aber ich kenne in meinem Leben so Gedankenspiralen. Ja, da gibt es Dinge in meinem Leben, da reicht ein Wort. Und das löst etwas in mir aus. Und dann fange ich an nachzudenken. Und dieser Gedanke löst den nächsten aus und der löst den nächsten aus und der löst den nächsten aus. Und dann bin ich blockiert, dann bin ich verrannt in diesem Gedanken. Dann gibt es nichts anderes mehr für mich. Und dann kann ich tun, was ich will. Ja, ich kann sogar beten und während dem Beten fange ich wieder an über diesen Gedanken. Und das ist so echt so eine Spirale. Und das hat bei mir ganz, ganz oft damit zu tun, ob ich mir verzeihen kann, ob ich loslassen kann. Da ist ein Mann, der setzt sich abends auf sein Bett und fängt an zu beten. Und er sagt, Vater im Himmel, ich komme heute schon wieder mit der gleichen Sache wie gestern. Kannst du mir das nochmal vergeben? Und Gott sagt, hey, klar, easy. Um was geht's? Hey, Vater, ich war gestern, ich war vorgestern da. Du kennst, das ist mein altes Problem. Ich komme damit doch jeden Tag. Ja, um was geht's? Komm, ich war so oft bei dir. Ja, aber hey, ich hab's vergeben, ich hab's vergessen. Um was geht's? Und das ist so ein Problem für uns. Wenn Gott vergibt, dann vergibt er. Und dann ist es weg. Jesus hat das mit ans Kreuz genommen. In Kolosser 2, Vers 11 heißt es, durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Es ist weg. Auch die andere Hand bekam so einen Nagel. Die linke Seite ist statistisch gesehen noch häufiger, als dass wir Rechtshänder sind, die Seite, wo unser Herz ist. Das ist also schon bei den allermeisten Leuten so. Kolosser 2,14 heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Von was für einem Schuldschein ist hier die Rede? Uns ist das oft so klar, hey, bei Schuld, da geht es um irgendwelche schlimmen Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben irgendwas mal angestellt, wir sind zu schnell gefahren, wir sind fremdgegangen, wir haben die Steuer betrogen oder wir haben ein Auto geklaut oder alles so harmlose Dinge eben. Ja, also du hast irgendwas gemacht. Das ist uns klar, das hat so mit Schuld zu tun. Ich glaube, dass es hier um etwas ganz anderes geht bei diesem Schuldschein. Im Kaufmannsrecht, da gibt es heute noch etwas, das ist schon seit ganz, ganz vielen Jahrhunderten veranlagt. Im Kaufmannsrecht gibt es Verträge. Und ein Vertrag entsteht durch ein Angebot und die Annahme. Also jemand macht ein Angebot, hey, willst du? Und du sagst, ja, will ich. Und dann, bum, bum, Deal, Vertrag. Das Interessante von vielen Menschen, oft vergessen, aber es ist Fakt und Gesetz in unserem Land, ein Vertrag ist auch mündlich gültig. Der kann mündlich geschlossen werden. Indem du mündlich sagst, ich nehme dein Angebot an, ist ein Vertrag ein Vertrag. Und in der Bibel steht und wird uns erklärt, dass wir Verträge auch mit der unsichtbaren Welt machen können. Mündliche Verträge. Ein Beispiel. Ich komme nie aus den Schulden raus. Ich kann tun, was ich will. Ich werde da nie rauskommen. Damit machst du einen mündlichen Vertrag. Und die Bibel sagt, es gibt Dämonen, die stehen sofort parat. Und die sagen, hey, du hast mich gerufen. Nein, mit dir habe ich nichts zu tun. Doch, gerade eben hier, du hast gerade einen Vertrag gemacht. Hey, und mein Job ist es, den Vertrag zu erfüllen. Und du kannst dich darauf verlassen, das werde ich tun. Du hast gerade gesagt, du wirst nie aus deinen Schulden rauskommen. Yeah, und ich werde dafür sorgen, dass es so ist. Und dir passieren Dinge im Leben, wo du selber irgendwann sagst, boah, das ist nicht mehr normal. Die Waschmaschine geht kaputt, das Auto verreckt, der Fernseher ist hinüber, das Handy spinnt. Alles nacheinander. Und du sagst, das ist doch nicht mehr normal. Herzlich willkommen. Ja, du hast es verstanden. Das ist nicht mehr normal. Du hast einen Vertrag gemacht. Und dieser Vertrag steht. Es gibt komische Verträge. Du kannst zum Beispiel sagen, ich werde niemals im ICF in der ersten Reihe sitzen. Ja, schön blöd, da liegen Bonbons. Die lässt du dir entgehen. Nur so nebenbei. Du kannst zum Beispiel sagen, ich werde nie einen Partner bekommen. Und der Dämon wird erscheinen und wird dir Pickel ins Gesicht setzen und sagen, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Manche Leute nennen das einen Fluch über sich selber aussprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das zu magisch, die Wortwahl. Aber ich verstehe das Bild vom Kreuz. Es geht um einen Schuldschein. Du hast einen Vertrag gemacht und daraus entstehen Schulden. Und diese Schulden müssen bezahlt werden. Und Jesus sagt, diesen Schuldschein, den du selber unterschrieben hast, den nehme ich und hefte ihn ans Kreuz. Die Römer wussten, wie man tötet. Die hatten ziemlich üble Methoden. Und so gab es einen Nagel in die Füße. Da kam ein Pflock dran, die Beine wurden so leicht angewinkelt Und dann kam da unten der Nagel durch die Füße, der unterste Nagel. Sinn und Zweck dieses Nagels in den Füßen war, das ganze Gewicht sackte ab und ging nach unten. Und dadurch, dass es nach unten nicht weg kann, entsteht ein Druck. Und dieser Druck, der wird so stark, dass es oben die ganze Lunge zusammenpresst, die Eingeweide zusammenpresst, dass du einfach keine Luft mehr bekommst. Dir geht die Luft aus. So stark wird der Druck. Ich habe gesagt, wir können die Bibel auf Jesus hinlesen. In 1. Mose 3 heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und am Kreuz von Golgatha ist genau das passiert. Der Teufel hat Jesus in die Ferse gestochen. Wirklich wörtlich, die Nagel durch den Fuß hindurch. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst in deinem Leben. Ich kenne das. Ich kenne in meinem Leben Drucksituationen, in der ich das Gefühl habe, der Druck wird so groß, dass ich ihn nicht mehr aushalten kann. Das kann aus total verschiedenen Sachen heraus entstehen. Vielleicht hast du eine Schwester oder einen Bruder, die immer hübscher war, die immer besser war, die immer toller war, und du hast diesen Druck, das zu erreichen, nach Möglichkeit noch zu übertreffen. Vielleicht steckst du im Karrieredruck und du sagst, ich muss ein Ziel in meinem Job erreichen. Ich muss meinen Eltern gerecht werden, den Vorstellungen von denen oder meinen Kollegen oder meinem Chef oder sowas. Vielleicht steckst du im Ehedruck. Du musst deinem Partner gerecht werden, den Vorstellungen, den Wünschen. Und vielleicht steckst du in einem theologischen, frommen Druck. Und du musst Gott gerecht werden. Und Jesus hat das genommen und hat das ans Kreuz gebracht. Und so heißt es in Kolosser 2,15, auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Der unterste Nagel. Und ganz zum Schluss dieser Prozedur wurde Jesus ein Speer in die Seite gerammt. Dieser Speer hatte einzig und allein die Aufgabe, festzustellen, ob er wirklich tot ist. Nicht, dass man ihn aus Versehen vom Kreuz runternehmen würde und er lebt doch noch. Solche Theorien gibt's, sind für mich völlig ausgeschlossen. Man hat ihm diesen Speer reingestoßen und dadurch, dass Wasser und Blut gleichzeitig kam, wusste man, hey, der ist wirklich hinüber. Die Liebe, die Jesus ans Kreuz getragen hat, war endgültig, für ewig. Das Kreuz ist nicht kompliziert. Die Botschaft vom Kreuz ist nicht kompliziert. Aber das Kreuz verlangt etwas von uns. Wenn wir uns unter das Kreuz stellen, dann ist es ein Weg der Demütigung. Da musst du runtergehen auf die Knie. Und dann kannst du darunter hergehen. Und dann kannst du erfahren, wie dieses Kreuz dein Leben verändert. Es macht dich reich. Es macht dich gesund. Es vergibt dir. Es macht dich frei. Und es gibt dir Frieden. Und es zeigt dir, was ewige Liebe ist.
Die Bibel sagt, mein König ist der König der Juden. Er ist der König Israels. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König aller Zeitalter. Er ist der König des Himmels. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist mein König. Ich frage mich, kennst du ihn? Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig und ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist überragend mächtig. Er ist parteilos gnädig. Kennst du ihn? Er ist die großartigste Erscheinung, die je den Horizont der Welt durchquert hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Prunkstück der Zivilisation. Er ist einmalig. Er ist ohnegleichen. Er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die am höchsten stehende Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatz wahrer Theologie. Er ist der Einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage mich, kennst du ihn? Er gibt den Schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Geprüften zur Seite. Er hat Mitleid und er rettet. Er stärkt und er stützt. Er schützt und er führt. Er heilt die Kranken. Er reinigt die Aussätzigen. Er vergibt den Sündern. Er kauft die Schuldigen heraus. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Jungen. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Fleißigen. Er schmückt die Bescheidenen. Ich frage mich, kennst du ihn? Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Tür zur Erlösung. Er ist der Pfad des Friedens. Er ist der Weg der Gerechtigkeit. Er ist der Hochpass zur Heiligkeit. Er ist das Tor der Herrlichkeit. Kennst du ihn? Sein Leben ist beispiellos. Seine Güte ist grenzenlos. Sein Erbarmen ist ewig. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben. Er ist unbeschreiblich, er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Man kann ihn nicht überleben und du kannst nicht leben ohne ihn. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keinen Fehler an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht fassen. Und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.